das Filmmagazin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts.
Richtig. Wir sind wieder mal zusammengekommen, um uns eine Geschichte zu erzählen. Oder einer erstmal eine Geschichte erzählt pro Folge. Hören wir ja immer eine Geschichte, eine eher filmthematische Geschichte zu einem Oberthema, was wir uns vorher ausgesucht haben. Aber bevor wir darauf näher eingehen, glaube ich, müssen wir uns erstmal vorstellen, oder Lukas?
Nee.
Nee, müssen wir nicht?
Doch.
Ja, dachte schon. Ich habe was falsch gemacht.
Nein, wir stellen uns immer kurz vor, um auch neue HörerInnen zu begrüßen. Hallo, schön, dass ihr jetzt auch mit dabei seid. Ich bin Lukas, ich bin freier Journalist, arbeite und lebe in Dresden und der Martin auch.
Ja, könnt quasi alles so übernehmen. Ja. Steuerung C, Steuerung V, außer den Namen halt ändern.
So genau.
Passt das wieder.
Reicht. So, genug der Vorstellung. Jetzt können wir mal darüber sprechen, worüber wir heute sprechen. Denn wir machen das ja so, wir machen das immer im wöchentlich den Podcast und erst erzählt der eine dem anderen eine Geschichte und dann umgekehrt. Heute bin ich dran und erzähle dem Martin und euch natürlich auch eine Geschichte. Aber wir haben immer das gleiche Oberthema für zwei Folgen sozusagen, damit wir beide uns so, ja, zu einem Thema zwei Geschichten erzählen. Und was ist unser Oberthema diesmal? Du hattest das. Du hattest ja die Idee.
Ja, weil ich zuerst auf die Geschichte gekommen bin, die ich erzählen wollte.
Ist oft so, ne?
Erst die Geschichte und dann guckt man, ob das auch ein Oberthema sein könnte auf irgendeine Art und Weise und man da noch mehr finden kann. Und ja, bei dem Fall ging das sogar relativ leicht. Es geht nämlich um Marketing.
Marketing. Die gute alte Werbung.
Die gute alte Marketing-Schule und PR-Schule, Öffentlichkeitsarbeit, wie es hier im deutschen Raum auch heißt. Damit wollen wir uns mal näher beschäftigen, die zahlreichen Formen, die das Filmmarketing annehmen kann. Darfst du aber jetzt, der damit anfängt, Lukas, der irgendetwas über Werbung erzählt im Filmbereich.
Wir haben, ich habe quasi alles, was ich zu Werbung in Hollywood zumindest finden konnte, in diese Folge, in
oh mein Gott, Geschichte. Da können wir ja gar keine noch eine Folge dazu machen, weil alles abgedeckt.
Also ich habe mir überlegt, was könnte man tun und habe gedacht, okay, vielleicht braucht man erstmal so einen kleinen Überblick, was bedeutet eigentlich Werbung in Hollywood, gute Beispiele, Best Practice natürlich, aber auch Worst Practice. Mhm. Deswegen habe ich den Titel, ich hoffe, das bleibt auch so, wir legen den Titel der Episode nämlich immer erst danach fest so ein bisschen, gute Werbung für einen Film nicht, Hollywood Edition. Mal gucken. Ich, wie der Titel schon sagt, will ich mich heute auf größere Hollywood-Kampagnen, größere Hollywood-Filme konzentrieren, denn das sind die, die einen im Zweifel immer am meisten im Alltag erreichen, denke ich. Und meine Grundfrage ist so ein bisschen, ist jede Promo gute Promo? Weil es gibt ja diese alte Werbeweisheit, ich weiß nicht, ob es eine Weisheit ist, ich glaube nämlich eigentlich nicht, dass any promotion is good promotion, also egal wie Leute von dir hören, ist es immer gut, weil die Leute hören von dir. Aber stimmt das? Würde ich jetzt mal ein Guess abgeben, aber wir werden es gleich sehen. Und wie man das so schön in der Schule gelernt hat, fangen wir mit den guten Sachen an. Ja. Beim Kritisieren. Und ich habe mir dafür heute mal 10 Filme rausgepickt, über die ich gerne mit dir sprechen will. Und wenn du was weißt, kannst du gerne einfach reinreden.
Okay.
Und brauchst dich nicht melden. Aber du kennst, also ich glaube, du kennst all diese Filme und die meisten davon hast du auch gesehen, weil ich habe jetzt nur Filme genommen, die ich, einer ist dabei, den habe ich nicht gesehen, aber ansonsten nur Filme, die ich gesehen habe. Und wir starten mit einem Film, der bekannt ist für eine ziemlich gute Werbekampagne. Ich spiele mal den Trailer an und du kannst mal sagen, ob du schon eine Idee hast, welcher Film es ist.
Cloverfield?
Ja, es ist Cloverfield. aus dem Jahr 2008, also im Januar 2008 erschienen. Und wir hörten den Trailer im Hintergrund dazu. Was macht diesen Film besonders? Ein Found-Footage-Film im Prinzip. Das war damals ja auch schon mit die große Zeit der Found-Footage-Filme. In dem Umfeld sind noch einige andere erschienen. Zu einem davon werden wir später auch noch kommen. Aber Cloverfield, hast du den im Kino gesehen?
Nee, den habe ich erst danach gesehen. Deswegen habe ich das so damaligen Hype um den Film gar nicht so mitbekommen, erst im Nachhinein.
Ja, aber du sagst es richtig, es gab einen ziemlichen Hype um den Film. Ich habe den zwar im Kino geguckt, aber ich kann mich an diesen Hype drumherum nicht mehr erinnern, aber er war groß, zumindest auch in den USA. Denn das Marketing für diesen Film, das gilt als ziemlich clever. Also die Online-Werbung ist von dem, was sie heute ist, ja noch weit entfernt zu dieser Zeit. Ne? Also heute, klar, große Social-Media-Kampagne, logisch. Nur, wie machst du das ohne Social Web? Weil das gab es halt damals in der Form noch nicht. Ich überlege gerade, also ich glaube, YouTube war 2007 dann gegründet oder so oder 2005. Mhm. Auf jeden Fall ganz in den Kinderschuhen alles. Facebook, Twitter, Instagram gab es, glaube ich, noch nicht mal. Oder beziehungsweise, also auf jeden Fall hat Facebook Instagram noch nicht gekauft gehabt. Und virale Kampagnen, wie man es schon schön nennt, oder Virals, die gehören noch nicht zum Werbe-Einmaleins. Heute kannst du das, also ob es funktioniert, ist eine andere Frage, aber heute kannst du das bei jeder Hinterhofagentur im Prinzip eine virale Kampagne kaufen. Aber man hat sich dort in Cloverfield an so einer viralen Kampagne versucht. Und zwar, indem man, naja, eigentlich wenig erzählt hat. Man hat, man ist gestartet mit einem Film oder einer Filmankündigung, die noch nicht mal den Titel des Filmes beinhaltet hat. Also man hatte nur dieses 1.18.08, also der 18. Januar 2008. Damit hat man Werbung gemacht im Prinzip. An diesem Tag, der Veröffentlichungstag des Filmes, sollte irgendwas passieren. Man hat vor großen Filmen im Kino Trailer gezeigt, eben die dieses Found-Footage-Material beinhaltet haben. Aber noch nicht mal den Titel, auch ohne irgendwie Einleitung, ne? Also man hat nur die zwei Logos gesehen vorher. Der Produktionsfilm, eine davon war Bad Robot. Warum das zu Spekulationen führt, sage ich gleich noch. Das von J.J. Abrams, der den Film gemacht hat. Und man hat im Prinzip nur Brotkrumen hingeworfen. Das wird uns heute in dieser Folge noch ein bisschen weiter begleiten, denn Brotkrumen ist eigentlich ein gutes Stichwort dafür. Man orientierte sich so ein ganz kleines bisschen an dieser Blair Witch Project Kampagne, die ja auch so ein bisschen Internet-Backdoor-Marketing, aber schon 10 Jahre vorher abgelaufen ist. Und die hattest du ja schon mal in der Folge vorgestellt.
Genau.
Die hatte allerdings auch so ein paar negative Nebeneffekte für die SchauspielerInnen. Wer das sich mal anhören kann, der kann in den August in unserem Feed zurückspringen, 2020, und die Folge Kein Geld, aber Oho hören. Denn da erzählst du von Blair Witch Project und der Kampagne. Deswegen gehe ich auch auf den Film jetzt nicht nochmal ein. Aber jedenfalls hat man sich daran so ein bisschen sich das als Vorbild genommen und versucht, das besser zu machen, zumindest was die SchauspielerInnen angeht, und hat eben Brotkrumen gestreut. Man hat jetzt nicht so getan wie bei Blair Witch Project, als wären echte Menschen verschwunden, also als wäre das, was in dem Film passiert, echt, weil obviously in dem Film wird New York zerstört und New York ging es noch relativ gut. Aber was man gemacht hat, ist, man hat zum Beispiel ein Unternehmen, eine japanische Firma erfunden, die Bohrungen im Meer vornimmt, und hat da Webseiten geschaltet. Die hieß Takurato, diese Firma, und die findet dann auch später immer in anderen J.J. Abrams Produktionen, gibt's die, da gibt's dann so Hints in anderen Filmen auch noch, wo die noch auftauchen. Auf jeden Fall sagt man, okay, die haben gerade die Bohrer auf dem Meeresboden, was so ein kleiner Hinweis darauf ist, woher dieses Monster, das in Cloverfield da eine Rolle spielt, herkommt. Und die Fans, die fingen dann natürlich an zu spekulieren. Und im Netz verbreiteten sich dann relativ schnell Gerüchte, sowas wie, kommt da vielleicht noch ein neuer amerikanischer Godzilla? So, nachdem es ja den Emmerich-Godzilla kurz vorher gab. Oder ist das vielleicht sogar ein Lost-Film? Das ist Bad Robot geschuldet, dass die da mit vorne drin stand. Wird Lost endlich auf die große Leinwand gebracht? Man hat MySpace-Seiten kreiert. Dann hat man, dort hat man übrigens dann tatsächlich auch nach vermissten Personen gesucht, allerdings ohne die SchauspielerInnen so in den Vordergrund zu rücken. Also man hat schon gewusst, dass das eine Kampagne für den Film ist, ne? Also das war schon klar. Aber man hat die Leute halt spielerisch mit eingebunden. Gamification, wie man es nennt, ne? Also der Regisseur Matt Reeves hat es mal so genannt, hat über die Marketingkampagne mal gesagt, es ist so eine Art Meta-Story, die du erzählst. Also man erzählt nicht quasi wie in einem Trailer, deutet die Filmgeschichte an oder erzählt, umreißt grob die Filmgeschichte, sondern man verbindet so einzelne Dots zu der Filmgeschichte, zu der Geschichte im Film, und gibt so Background-Informationen, zusätzliche Informationen, um eben ja das ein bisschen anzukochen.
Ist dann auch clever wahrscheinlich, weil man ja häufig auch, der Vorwurf von vielen Trailern ist ja immer auch, dass sie zu viel verraten. Mhm. Und dadurch gewisse Leute vielleicht auch schon sagen, ja gut, da brauche ich mir den Film nicht mehr anschauen.
Netflix hat ja das Problem ganz, ganz gewaltig.
Genau, ja. Und dann, wenn man das so gestaltet, das kann man natürlich auch nicht immer machen, aber wenn man da den richtigen Film dazu hat, dann ist das natürlich auch was dann sehr stark die Kreativität der Leute ja anregt, die dann selber dann diese Lücken füllen, die Trailer oder die Werbekampagne aufbereitet, dass man die dann selber irgendwie mit irgendwelchen eigenen Ideen füllt und sagt, ja, das könnte doch das passieren. Das wäre übelst cool, wenn das auch noch vorkommt. Das ist natürlich auch sehr clever. Ja,
ja, genau. Und das muss auch nicht immer in riesigen Erfolg ausarten. Ne? Cloverfield zum Beispiel war so okay erfolgreich, würde ich mal sagen. Aber es gilt eben diese Kampagne als sehr richtungsweisend für spätere Filme.
Ja, und das war auch bei den Fortsetzungen, hat man es ja dann noch ein bisschen ähnlich gemacht.
Genau.
Also 10 Cloverfield Lane und Paradox?
Cloverfield Paradox, genau.
Paradox, ja. Ne, genau, die wurden ja auch alle ganz knapp angekündigt. Ja. Also angekündigt, dann war der Film direkt draußen. Und man wusste auch im Vorfeld nicht mal genau, ist es dann wirklich ein Cloverfield-Film und gehört er denn zu diesem Franchise zu?
Ja.
Und irgendwie war das auch bei der 2 und 3, war es, ich glaube, ist nicht hundertprozentig bestätigt, aber es war wohl so, dass die Filme eigentlich auch schon fast abgedreht waren. Und dann Bad Robot, halt J.J. Abrams kam und hier, ich kaufe das mal ein und mach noch hier schnell ein bisschen das Cloverfield drüber.
Cloverfield drüber, ja, weil das hat, also die beiden haben ja natürlich macherisch nichts mit dem Cloverfield zu tun.
Ist natürlich auch ganz cool, weil jeder hat so, drei davon sind sehr anders in dem, was sie sind. Sie spielen zwar alle im selben Universum, aber sind von der Machart her alle drei auch ganz anders, auch qualitätsmäßig alle drei sehr unterschiedlich.
Ja.
Aber ja, das ist zumindest eine ganz coole Idee.
Ja, auf jeden Fall. Kann man sich alle drei mal angucken und dann vergleichen. So. Kommen wir mal weiter, denn ein Film, der sich so ein bisschen vielleicht auch davon hat inspirieren lassen oder nicht direkt davon inspirieren lassen, aber in dieser Abfolge der Entwicklung dieser Filmkampagnen steht, ist dann auch Inception später.
Mhm. Oder Christopher Nolan an sich.
Christopher Nolan an sich, kommen auch noch zu einem anderen Christopher Nolan-Film, der hier eine Rolle spielen will. Bei Inception will ich nur sagen, da hat man das ähnlich gemacht. Hat auch so Brotkrumen gestreut und eine Art Metastory erzählt. Allerdings hatte man es bei Inception ähnlich schwer, diesen Film zu vermarkten, weil es ist ein Originalstoff. Ne? Das ist nicht der dritte Teil, der fünfte Teil, der achte Teil, der zehnte Teil von irgendwas, wo die ZuschauerInnen genau wissen, was auf sie zukommt, sondern es ist ein komplett neuer Film. Und Inception hat dazu noch das Problem, dass es ultra kompliziert ist. Es geht um Träume und es geht um Theorien um Träume. So, und jetzt machen wir da eine Marketingkampagne draus.
Aber das ist ganz faszinierend. Das ist irgendwie, ist ja das auch schon zu einer Marke geworden, so Filme. Also, vor einem Film von Christopher Nolan rauskommt, die Trailer immer, gehört immer Teil des Hypes und Christopher Nolan Film ist immer auch, worum geht's eigentlich in dem Film? Also, es war bei Tenet dann auch so und bei Interstellar auch so, dass man immer vorher nicht wusste, worum geht's eigentlich in diesem Film.
Und das ist das, worauf ich hinaus will. Bei dieser Art Kampagne und bei diesem Beispiel mit Inception, denn man hat sich vorher überlegt, wie kriegen wir das hin? Okay, wir machen den Regisseur selbst zu einem Star.
Mhm.
Denn Christopher Nolan kam sozusagen gerade aus dem Batman-Hype und man hat gesagt, okay, dann ist doch Christopher Nolan einfach unser Star. Der kann offenbar richtig coole Filme machen und was der anpackt, muss ja ein guter Film sein. Also packt man ein Mysterium um diesen Film drumherum. Was hat denn der krasse Christopher Nolan jetzt wieder gemacht? Und so werden im Prinzip Christopher Nolan-Filme jetzt seitdem vermarktet. Sie haben auch dann, die haben diesem Film auch so einen gewissen Event-Status damit verpasst. Ne? Also gesagt, hier, wenn dieser Film rauskommt, musst du den im Kino gesehen haben, weil wenn du am Tag später nicht mitreden kannst, hast du Pech gehabt. Und wer Christopher Nolan kennt und seine Filme, das war bei Tenet jetzt ja auch so, da hat er auch Kritik dafür bekommen, während der Pandemie Leute ins Kino zu holen, der weiß, dass du die ersten Monate diesen Film nicht sehen kannst, es sei denn, du gehst ins Kino. Illegale Möglichkeit mal ausgeklammert. Ne? Eben das war, Inception war sozusagen auch so eine Urzündung von diesen Event Christopher Nolan Film, weil man gesehen hat, dass das bei Batman von ganz allein irgendwie funktioniert hat. Sie haben auch noch so ein kleines Online-Spiel entwickelt dazu, das hieß Mindcrime. Da konnte man so, soll ich sagen, da konnte man so ein Labyrinth natürlich, ne, durchlaufen, eine Stadt. Das klingt auch ungefähr so. Ich habe da mal ein Tonbeispiel mitgebracht. Da ist man quasi so ein Draufblick auf eine Stadt und läuft als so ein kleiner Mensch darum. Und immer, wenn man in den Kreis von einem anderen Menschen kommt, ertönt dieses komische Geräusch.
Mhm.
Dazu dieses ständige Atmen. Und diese kleinen anderen Menschen, wenn man in diesen Kreis kommt, die folgen einem dann. Und das kommt einem natürlich dann, wenn man den Film kennt und weiß, worum es in dem Film geht, schon sehr bekannt vor. Das ist im Prinzip das Unterbewusstsein, das einem dann folgt.
Ja, ja.
Okay. So. Man hat aber noch was anderes Cleveres gemacht. Man hat nämlich den Regisseur selber in den Fokus gestellt und hat ihn auch Videos drehen lassen, Interviews machen lassen. Und diese sind dann auf YouTube in Anführungsstrichen geleakt. Und unter dem Titel Chris Nolan Research Footage kamen dann eben Interview mit drei TraumforscherInnen heraus. Zwei davon waren echt, eins war eine Schauspielerin. Und er interviewt die eben über Träume und wie die funktionieren. Und da hat man dann schon die ersten Hints so, worum geht's in dem Christopher Nolan-Film? Oh, guck mal, da ist ein Interview in seiner Recherche geleakt. Oh, es geht offenbar um Träume irgendwie. Also man baut eben diese Mystery um den Film auf. Hat da gut funktioniert. Gut funktioniert hat das auch bei Paranormal Activity. Das ist der zweite Found-Footage-Film hier in der Reihe. Im Gegensatz zum großen, in der einen oder anderen Hinsicht Vorbild, Blair Witch Project, tut aber in dem Fall niemand so, als gäbe es eine reale Geschichte dahinter. Denn den Film gab es eigentlich schon, als er groß rauskam. Der ist dann schon als Festivalfilm auf Festivals gelaufen. Und man hatte dann quasi eine Startgeschichte schon mal sicher, denn der Mythos, der sich hält, ob das wahr ist oder nicht, ist, dass Steven Spielberg den auf dem Filmfestival gesehen hat, sich den auf DVD mit nach Hause genommen hat oder hat schicken lassen in sein Apartment und dann sich den Film angeschaut hat und plötzlich war sein Bart wurde verschlossen plötzlich von innen, ohne dass jemand drin war. Und er hat dann angeblich gedacht, dass dieser Film, wie soll ich sagen, besessen ist irgendwie oder mit einem bösen Fluch belegt oder so. Wie gesagt, DreamWorks hat sich den Film dann eingekauft und hat ordentlich Geld auch reingeblasen ins Marketing und hat sich das Internet zunutze gemacht. 2009 war das, glaube ich. Man hat eine Website gebaut, auf der man mit so einem großen gelben Button auf Demand It klicken konnte, also indem man den Film anfordern konnte, aber nicht irgendwie als DVD oder nicht irgendwie bestellen, sondern man konnte fordern sozusagen von den lokalen KinobetreiberInnen, dass dieser Film doch bitte im Kino laufen soll. Mhm. Das heißt, man hat zum ersten Mal so richtig diese Publikation, ne, also diese Macht über die Filmverbreitung auf die ZuschauerInnen umgelegt. Also da kamen dann für einige Städte viele tausend Klicks zusammen, die diesen Film eben sehen wollten. Und so natürlich auch Druck aufgebaut, sich diesen Film zu leihen.
Und ich kann mich auch daran erinnern, dass irgendwie bei den Trailern, glaube ich, auch so sehr mit den Zuschauerreaktionen.
Ganz genau. Man hat dann so Pre-Auditions gemacht, das ist ja eigentlich nichts groß Ungewöhnliches, hat dort aber eben im Kinosaal so Kameras aufgestellt,
also Infrarotkameras,
genau, Nachtsichtkameras, und hat den Trailer dann nicht dazu genutzt, sozusagen die Story zu verbreiten oder zu zeigen, was der Film macht. Das hat man natürlich auch so ein bisschen gemacht. Man hat die Publikumsreaktion dann gezeigt, wie die schockiert sind, wie das Popcorn in die Luft fliegt, wie die ihre Cola verschütten, weil sie so erschrocken sind, und hat damit eben auch Werbung gemacht. Außerdem konnte man dann auch diese eigenen Schocks im Netz teilen, ne, wie man das halt damals, je nachdem auf welcher Plattform, MySpace oder Tumblr oder so, wo man das damals gemacht hat. Also das ist auch schon so ein Beispiel, wie sich dieses Marketing entwickelt hat, immer mehr auch fanbasiert wird dann auf eine Art. Damit komme ich zum zweiten Nolan-Film in dieser Reihe. Ist, glaube ich, auch der letzte Nolan-Film in dieser Reihe. The Dark Knight. Der ist ja vor Inception, kam da raus. Ich glaube vor Inception und nach Batman Begins, womit wir schon bei dem ersten großen Werbeblock wären. Großen Profitblock, von dem The Dark Knight profitiert. Der Film davor ist natürlich auch immer ein großer Werbetreiber, wenn er denn gut war. Das heißt, man konnte sich und das Team um Nolan und die Marketingabteilung konnte sich natürlich darauf verlassen, dass die Leute den Nachfolger dieses neuen anderen Batmans sehen wollen. Darauf kann man aufbauen, hat man sich gesagt, und hat eben hier auch eine Art Augmented Reality Game, heißt das, ARG, gebaut. Ne? Also man hat das in die reale Welt gezogen im Prinzip. Jetzt nicht mit, wie man es heute kennt von AR-Games, dass man irgendwie die Kamera des Smartphones nutzt und da durchguckt und dann irgendwas in der realen Welt sieht, sondern dass man eben wirklich ein Spiel in die reale Welt zieht. Man hat dann so eine Art Schnitzeljagd veranstaltet, online und auch offline tatsächlich, also weltweit, ausgehend von der Comic-Con, da wurde das alles gestartet. Da gab es dann immer Aufgaben, ne? Also man musste dann zum Beispiel ein Foto von sich an einer bestimmten Stelle der Welt machen und das in vollem Joker-Make-up beispielsweise. Es gab ganz, ganz unterschiedliche Webseiten, es gab verschiedene Zeitungsausgaben, die dann verschickt worden sind, es gab sogar Telefonnummern, eine, wo man anrufen konnte, dann wurde man sozusagen weggedrückt und dann hat man irgendwann einen Rückruf von einem vermeintlichen Gotham-Polizisten bekommen, der einen mit weiteren Hinweisen versorgt hat. Und als Belohnung gab es dann immer so kleine andere Hinweise auf den Film. Ne? Also zum Beispiel konnte man dann auch einen Trailer freischalten, der klang dann aber dummerweise so. You're Alfred, right? That's right, sir. Any psychotic ex-boyfriends I should be aware of? Oh, you have to.
Tonight's Entertainment. Schön mit dem Nokia aufgenommen.
Ich hab da nichts dran gebaut. Ladies and gentlemen. Ja, das war nicht, das ist nicht schlecht aufgenommen, sondern das ist tatsächlich der Trailer gewesen. Und man sieht quasi den Trailer laufen, aber es ist so verzogen wie bei so einer, wie wenn man sich so eine alte Bandaufnahme anguckt. Und drüber gekritzelt, über die ganzen Gesichter und so weiter, sind immer so Malereien vom Joker im Prinzip. Also der hat so verschiedene Sachen reingeschrieben, hat über Bruce Wayne geschrieben, he is Batman, oder hat Alfred so eine Brille reingezeichnet und so. Jokerized Trailer gibt's heute noch bei der Blu-ray als Add-on. Und das hat man dann ab einem gewissen Punkt mit allem gemacht, was es gab. Ne? Also man hat sozusagen, im Film gibt's ja auch so ein Turning Point, wo der Joker sozusagen die Macht über Gotham übernimmt, könnte man sagen. Und das hat man ins wahre Leben gezogen und hat eben all dieses Material, was man bekommen hat, aber an einem gewissen Tag jokerized. Ne? Da waren dann diese Webseiten von diesen Unternehmen oder von Gotham-Behörden, wurden dann durchgestrichen und der Joker hat dann irgendwas drüber geschrieben. Es ist diese Why So Serious-Kampagne, da kennt man das her, ne? Dieses Gekritzel. Und parallel dazu gab es aber auch noch einen quasi echten Wahlkampf. Zwar den von Harvey Dent natürlich und mit echten Demonstrationen sogar. Da sind Fans dann auf die Straße gegangen mit Bannern und haben für Harvey Dent als Staatsanwalt protestiert. Und dann hat man auch so Ausweise als Wahlkampfhelfer verteilt und so. Also diese Kampagne tatsächlich gilt als eine der raffiniertesten Filmkampagnen überhaupt. Das sind dann natürlich auch High Stakes. Ne? Man muss dann auch riesige Erwartungen irgendwie erfüllen mit dem Film, aber das hat The Dark Knight auch geschafft. Ne? Also es ist halt einfach ein guter Film geworden und der hat, ohne jetzt meine persönliche Meinung reinzubringen, er hat die Erwartungen der meisten Fans erfüllt.
Das kann man sagen.
Ne? Und damit komme ich jetzt zum letzten positiven Beispiel für heute. Ein Film, der diese Probleme nicht hat, denn man wusste genau, worauf man sich einlässt vorher. Man brauchte für diesen Film auch gar nicht so eine ausgeklügelte Marketingkampagne, die hat er einfach nicht nötig gehabt. Es gibt eigentlich auch keine Ministerien, weil jede wusste vorher, worum es geht, was auf ihn oder sie zukommt. Und trotzdem ist es eine der teuersten Marketingkampagnen überhaupt, wenn man so will. Kannst du dir vorstellen,
nee,
welchen Film ich meine?
Klär mich auf.
Ich meine Avengers 1, also Marvel's The Avengers.
Okay.
Denn eine teuerste Marketingkampagne deswegen, wenn man das MCU, also das Marvel Cinematic Universe, als Marketingkampagne begreift und die Filme, die vorher kamen. Mhm. Denn all die, also diese erste Phase, das Marvel Cinematic Universe ist ja in verschiedene Phasen eingeteilt. Vier sind es gerade offiziell, ne? Und eine, wo man noch nichts Näheres dazu weiß. Also wir sind, glaube ich, gerade in Phase, sind wir schon in Phase 4?
Wir sind in Phase 4 jetzt.
In Phase 4 jetzt, genau. Die so aufgebaut sind. Und Phase 1 sind eben diese fünf Filme plus Avengers. Die Phase 1 heißt Avengers Assembled und das ist Iron Man, der unglaubliche Hulk, Iron Man 2, Thor und Captain America. Und dann sollten die alle zusammenkommen in The Avengers und dann beginnt im Prinzip Phase 2 mit der Einführung von anderen und neuen Helden und so weiter. Spider-Man kam dann dazu. Und in diesen Filmen sind zum Beispiel auch schon kleine Hinweise auf die Avengers versteckt. Mir war das zum Beispiel so als Beispiel bei Iron Man 2 am Ende, ne, wo ich glaube Nick Fury dann nochmal auftaucht und Tony Stark in so einem Raum, wie so ein Verhörraum, aber wo er mit ihm spricht und ihm dann so einen Aktenordner irgendwie hinknallt und da steht dann drauf Avengers Initiative, wir haben hier was für sie. Ne?
Das könnte was sein.
Oder alleine die Organisation SHIELD, die über diese Filme aufgebaut wird. Ne? Ist natürlich auch ein Hinweis auf Avengers. Und es arbeitet so Stück für Stück immer auf Avengers hin. Und das kann man eigentlich auch als cleveres Marketing und langfristige Strategie eigentlich sehen, würde ich sagen. Ja, natürlich heißt es jetzt nicht, dass die Filme nur für Marketing für Avengers gemacht wurden. Das stimmt nicht. Aber hat natürlich dazu geführt, dass der Film für eine gewisse Zeit der erfolgreichste Film vom Einspielergebnis her der Welt war. Und sogar Avatar, der auch eine teure Marketingkampagne hat, aber auf jeden Fall keine fünf Filme,
Gut, das war dann aber erst
abgelöst.
Endgame.
Nee.
Hat
Avengers 1
der erste nicht mit abgelöst? Avengers 1 hat nie.
Kurzzeitig?
Nee.
Sicher?
Also vielleicht in Amerika kurzzeitig, kann sein. Aber weltweit nicht. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja?
Weil es war erst Endgame war der erste Film, der mehr eingespielt hat als Avatar.
Okay, bin ich mir jetzt gar nicht so, sicher, aber also du hast schon recht haben.
Ich glaube, der erste Avengers hat so 1,5 Milliarden eingespielt. Und aber halt die 2,7 Milliarden, die Avatar eingespielt hat, ja, ist ja längst nicht reingekommen.
Aber das wird doch weiter fortlaufend gerechnet. Das ändert sich doch Stück für Stück. Also naja, zum Beispiel
nicht
ist
mehr
Avatar...
Wirklich, nicht mehr, also sehr selten ändert sich das noch einmal. Nee,
Avatar
Film
ist jetzt wieder... Ich
ja, weil der halt einmal kurz in China nochmal veröffentlicht wurde.
Okay.
Deswegen ist er halt über Endgame nochmal gekommen. Aber okay. An sich, weiß ich, 98% des Einspielergebnisses macht man ja schon in der Zeit, der das erste Mal, die ersten Wochen läuft, der Film, oder die ersten Monate manchmal ja auch. Aber danach kommen eigentlich Filme selten nochmal ins Kino nach irgendwie 3 Jahren
ja.
oder so.
Naja gut, aber man rechnet ja...
Also wenn du, noch, wenn du jetzt noch DVD oder Blu-ray...
ich glaube, das war dann, dann habe ich eine zusammengefasste
Sache. Das weiß man halt selten, das wird selten bekannt gegeben. Aber ja, das... Aber es war auf jeden Fall einer, ist bis heute auch einer in der Top Ten auf jeden Fall.
Aber nichtsdestotrotz profitiert natürlich Avengers Endgame von genau derselben Mechanismen.
Genau.
Und dann ist es ja noch schlimmer, weil dann hat es ja quasi 20 Filme gebraucht, ehe man Avatar geknackt hat.
22, glaube ich. Das
22, okay.
Glaube ich, sind es. 22 oder 23 Krass. Filme sind es, ja.
Ja, genau. Also, das ist die Geschichte zu Avengers und der teuersten Marketingkampagne der Welt. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen grounden wieder, weil es ist nicht alles toll beim Film. Und jetzt kommt der ganze negative Spaß. Und da soll es nicht nur um irgendwie Einspielergebnisse gehen und so weiter. Da habe ich gleich noch ein ganz kurzes Beispiel, sondern um wirklich Marketingkampagnen, die auf eine andere Art schiefgelaufen sind. Ich will aber auch nochmal ganz kurz als Honorable Mention im Prinzip sagen, man darf bei diesen ganzen coolen Marketingkampagnen nie vergessen, dass es weiterhin trotzdem ein Großteil des Budgets auch immer in diese klassischen Kanäle fließt. Ne? Es gibt immer Poster, es gibt Trailer, es gibt Interviews, es gibt TV-Ads und so weiter, die auch eine gewisse Werbewirkung natürlich haben und vielleicht sogar eine größere als eine coole Kampagne. So, also das läuft immer, oder SchauspielerInnen, die rumtouren und den Film promoten, auch das hat natürlich großen Effekt. Sollte man nicht vergessen. Bevor ich anfange mit den Negativbeispielen, kurze Content-Warnung, Misogynie, sexualisierte Gewalt und Sexualisierung von Menschen spielt eine Rolle in dem kommenden Blog und wer sich damit nicht wohlfühlt, sollte vielleicht dann skippen auf die nächste Folge. Aber ich fange erstmal mit einem locker leichten Beispiel an, mit einem ganz witzigen, und zwar Million Dollar Mystery. Kennst du den Film?
Nee.
Ich auch nicht. Kennt kaum jemand aus dem Jahr 1987. Der war nämlich ein Mega-Flop. Und auch die Marketingkampagne ist sehr schief gegangen. Denn es gab ein Preisausschreiben vor diesem Film. Man hat gesagt, man hat Hinweise versteckt in dem Film, ne, in der Handlung des Films. Und wer die Dots connected und wer in diesem Film den richtigen Ort in Amerika, an dem ein Koffer mit 1 Million Dollar versteckt ist, herausfindet, der kriegt 1 Million Dollar. Und tatsächlich hat diese Lösung auch jemand bekommen. Ich glaube, es war ein 14-jähriges Mädchen irgendwie aus Illinois, die der Koffer seine Nase der Freiheitsstatue versteckt. Ja. Und die hat dann die Millionen auch bekommen. Also sie hat das Gewinnspiel rechtmäßig gewonnen. Allerdings ist es blöde, dass dieser Film am Boxoffice nur knapp 980.000 Dollar eingespielt hat.
Ganz schön
das heißt, alleine dieser Koffer mit dem Geld, das sie bekommen hat, hat den kompletten Boxoffice-Einspiel des Films wieder aufgefressen. Der Film hat außerdem auch 10 Millionen Dollar gekostet. Das war alles im Allen kompletter Flop.
Haben die da wirklich einen Koffer in der Nase der Freiheit?
Nein, haben sie natürlich nicht gemacht.
Aber das war die Lösung quasi.
Das war die Lösung, genau. Das war die Lösung.
Okay.
Ja. Jetzt kommen wir zu den harten Beispielen. Und ich fange an mit X-Men Apocalypse. Ein durchaus vergessenswerter Film. Mhm. Aber die Marketingkampagne ist einigermaßen schlecht hängen geblieben. Und das nicht nur aus filmischen Gründen, sondern es geht um große Billboard-Poster oder Plakate. Alles, was mit Bildern des Films betitelt war, war am Anfang in großer Masse, ich weiß nicht, ob du es kennst, bebildert mit einem Apocalypse, der Bösewicht, gespielt von Oscar Isaac, der Mystique, also Jennifer Lawrence, quasi mit einem Arm am Hals hochhält und wirkt. So, was könnte da wohl das Problem sein? Wenn man mit Gewalt gegen Frauen groß auf der großen Billboard-Leinwand Werbung macht. Und unten drunter stand dann in vielen Fällen auch noch der Satz "Only the strong will survive". Also auf der einen Seite hat man natürlich die Normalisierung von Gewalt gegen Frauen. Ne? Man hat eine Heroisierung der Täter im Prinzip. Also so nach dem Motto, boah, guck mal, wie cool Apocalypse da aussieht. Und führt natürlich auch kann zu einer Retraumatisierung von Betroffenen führen. Es ist im Film sicherlich eine wichtige Stelle, ist auch nicht allzu lang, diese Stelle, und im Kontext der Handlung spielt sie natürlich auch eine Rolle, auch wenn die Handlung nicht sonderlich gut ist, aber sie spielt eine wichtige Rolle. Aber diese Szene eben rauszugreifen, ne, und die groß zu drucken, ja, ist halt irgendwie
ein bisschen komisch,
ne? Und Fox hat sich danach auch gesagt, hier, ja, in our enthusiasm to show the villainy of the character Apocalypse, we didn't immediately recognize the upsetting connotation of this image in print form. Jo, 4 Monate später.
Als dann eh schon egal. Also nach 4 Monaten, nachdem der Film noch draußen war?
Nachdem das erste Mal gesagt wurde, hier, ihr habt da übrigens Quatsch gemacht. Misogynie wird uns gleich noch weiter beschäftigen. Also das war nicht so ein cooler Marketing-Stunt. Fox wird uns auch noch weiter beschäftigen. Wir kommen zu einem anderen Film, der inhaltlich schwierig war. The Ghost in the Shell. Was ist das Grundproblem des Films?
Vielleicht Scarlett Johansson.
Ja.
Die Hauptrolle zu übersetzen, wenn das eine japanische Produktion eigentlich ist und in Japan spielt und alles. Alle anderen sind Japaner, außer natürlich die Hauptdarstellerin.
Genau, Whitewashing halt, das ist Whitewashing. Das Problem. The Major, also Motoko Kusanagi, wird gespielt von Scarlett Johansson. Und das Problem dieses Films haben wir jetzt kurz umrissen. Jetzt kommen wir zur Marketingkampagne und ich habe euch mal kurz auch wieder einen Tonausschnitt mitgebracht von einem, ist kein Trailer, es ist eher so ein Teaser, wo Scarlett Johansson in die Kamera guckt und was sagt. I am hunted. Let me live. I am the hunter. I am fearless. I am coming for them. What are you? I am Major. I am Major ist der Satz des Tages sozusagen. Und mehr erfährt man in diesem kurzen Ausschnitt auch nicht unbedingt. Aber man hat sich gedacht, Mensch, das wäre doch ganz cool, wenn wir dazu einen Meme-Generator bauen. Eine Website mit einem Meme-Generator, wo man sich sein eigenes I am Major-Meme basteln kann. Und das ging dann aus besagten Gründen und Problemen, die der Film hat, ganz schön nach hinten los. Denn die Netzgemeinde, die vielbesagte Netzgemeinde, machte sich dann einen Spaß daraus, die Probleme des Filmes über diesen Meme-Generator zu verteilen. Man konnte dann eben, diese Memes sind eigentlich nichts Besonderes. Ne? Es ist halt einfach, unten drunter steht groß I am Major in der Schriftart des Films und oben drüber konnte man seinen eigenen Text mit einem eigenen Foto von sich veröffentlichen und dann teilen. Und da gab es Twitter-NutzerInnen, die dann zum Beispiel ein Foto von Rinko Kikuchi, die hat in Pacific Rim eine Nebenrolle gespielt oder eine, wie heißt das mal, die weibliche Hauptrolle gespielt. Und da hat man dann die Aufschrift drauf gemacht, I am the woman that should become Major.
Ja, ja.
Oder ein Bild eben von der Rolle von Scarlett Johansson und drüber geschrieben, I am in love with white feminism, I am Major. Ja, also dieser kleine Marketing-Stunt ging ebenfalls nach hinten los, weil der Film eben große Probleme hat. Also dieses Marketing konnte das nicht irgendwie wieder whitewashen in einer Art und Weise. Ja, Cuties, Martin, sagt dir das was?
Oh ja, Das war vor letztem Jahr, ging das dann glaube ich rum, wo dieses Plakat veröffentlicht wurde von Netflix.
Ja.
Und das war etwas mit dem Titel halt Cuties und dort 4, 5 Mädchen zu sehen sind, also zwischen 10 und 12 Jahren, glaube ich, die, ich weiß nicht, wie genau der Tanz, ist das Twerken, genau der Tanzstil? Die hat quasi diesen Tanzstil, da geht es halt im Film darum, dass sie diesen Tanzstil ausüben und halt dieses Plakat, das sehr aussieht, als wäre das eine sehr sexualisierte Darstellung von Mädchen, das natürlich sehr problematisch ist. Aber erzähl weiter. Gerne.
Also das ist es im Prinzip, genau das umrissen, das französisches Drama über eine 11-Jährige, die eben zu so einer Tanzgruppe geht. Das Plakat bzw. das Vorschaubild dann bei Netflix und womit dann Werbung gemacht wurde, zeigt eben diese Mädchen dann leicht bekleidet. Also wie der Film seine Botschaft rüberbringt am Ende, das soll hier nicht das Thema sein.
Ich habe ihn gesehen und kann sagen, es ist ganz, ganz anders als das. Also der Film thematisiert das auch. Also wo es im Film darum geht, ist ja, dass sie in einer Familie groß wird, die sehr ihr sehr groß sagt, was sie zu tun hat, sehr repressal auftritt und ihr sehr ein enges Korsett quasi auferlegt, wie eine Frau zu sein hat, aus religiösen Gründen. Und sie will sich dann befreien, indem sie halt in diese Schule geht und diesen Tanzstil macht und dort in eine Mädchengruppe kommt und muss sie dann lernen, aber halt auch diese westliche Gesellschaft hat gewisse Bilder von Frauen, wie die funktionieren müssen. Und da kommt sie in das nächste enge Korsett, was halt dann dieser sexy Tanz sein soll. Das wird also sehr stark thematisiert, dass das hier zwei Sachen sind, die ein Korsett auf Frauen oder wie Frauen aussehen müssen. ja, wirkt. Und das ist dann auch die Szenen, wo sie tanzen und so, die sind überhaupt nicht sexualisiert dargestellt oder so. Das ist meistens so, ist die Kamera sehr weit weg vom Geschehen. Nie halt irgendwie so wie bei einem Michael Bay-Film oder so.
Voyeuristisch
ja. Überhaupt nicht. Ja. Deswegen ist der Film ist halt ganz anders als das Plakat.
Ja, naja, genau. Also ich wollte sagen, das sollte in dem Fall jetzt auch nicht das Thema sein. Das kann man sich ja auch anschauen. Ne? Ja. Aber den so zu vermarkten war eben höchst fragwürdig, zumal auch die Regisseurin genau das gesagt hat, was du gerade gesagt hast, ne? Dass sie diese Probleme auch ansprechen will. Und dann macht man im Prinzip Werbung damit. Netflix hat auch kurz darauf eine Entschuldigung veröffentlicht bei Twitter. We are deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Cuties. It was not okay, nor was it representative of this French film, which won an award at Sundance.
Ja, gut.
Aber kann man auch wieder sagen, haben sie jetzt als Rechtfertigung reingebracht, dass sie einen Award gewonnen haben.
Ja, das ist auch ein bisschen
haben.
Komisch. Da kann man einfach sagen, ja, war scheiße gebaut. Das wurde damals auch sehr von aus rechten, konservativen Kreisen, so ein Shitstorm hat sich da gebildet, wo sich auch viele Republikaner und Fox-nahe Leute in den USA gemeldet haben und gesagt haben, Netflix, canceln Netflix im Prinzip. Deswegen, weil die...
Die wollen Pädophilie groß machen.
Genau.
Ja.
Das war vor allen Dingen da ein Grund dahinter, weil man mit Netflix sowieso große Probleme hat, gewisse Leute, weil Netflix zumindest also versucht auf jeden Fall auch sehr divers sich aufzustellen, das natürlich auch tut und das war natürlich dann für gewisse Leute sofort ein Einstiegstor ist für Pädophilie.
Ja, genau.
Deswegen, das dann darüber, ja.
Ja, so, also lieber zweimal drüber nachdenken. Jetzt waren auch wieder zwei Beispiele dabei oder drei Beispiele sogar waren das, die halt mit einem einzigen Punkt, in dem man einmal den falschen,
Fehler
Dings
gemacht
rausgepickt hat,
ne?
hat man quasi den ganzen Film in den Dreck gezogen so ein bisschen. Also bei Major jetzt natürlich nicht, da hat der Film selber Probleme. Aber bei X-Men war es ja im Prinzip so. Ich meine nicht, dass der Film jetzt gut ist, aber...
Hätten irgendein anderes Bild genommen aus dem Film, wäre das nicht passiert.
Exakt,
ne?
genau. Es hat mit dem Inhalt des Films nicht viel zu tun gehabt oder mit der Grundbotschaft des Filmes. Und damit komme ich zu dem großen Gewinner dieser Liste, würde ich mal sagen. Denn also in Bezug jetzt auf, wie schlecht kann eigentlich Werbung sein oder wie misleading kann eigentlich Werbung für Filme sein. Jennifer's Body ist ein Horrorfilm.
Im
weitesten Sinne aus dem Jahr 2009. Also ich sag mal, ein Thriller, kann man vielleicht sagen, mit Megan Fox in der Hauptrolle und Amanda Seyfried. Und hat sich zur Aufgabe gemacht, die Sexualisierung im Marketing ad absurdum zu treiben. Also nicht, dass das jetzt irgendwie in irgendeiner Form mal gerechtfertigt wäre, diese Sexualisierung. Ne? Aber das ist schon... Ich erzähl's einfach. Also wie gesagt, eigentlich ist es eher so ein etwas düstererer Film und laut der Regisseurin Karen Kusama einer für junge Frauen. Nur hat man sich dann bei Fox gesagt, nee. Aber für junge Frauen vermarkten wir den nicht. Der Film heißt doch Jennifer's Body. Und die Hauptrolle ist doch Megan Fox.
Ja.
Wir vermarkten den jetzt an weiße Hetero-Jungs. Und wie kriegen wir die natürlich? Mit Megan Fox. Wir konzentrieren diese komplette Kampagne einfach nur darauf, Megan Fox so hart wie möglich zu sexualisieren. Und so ist es dann auch geschehen. Es gab sogar von dem Studio wohl die Idee, Megan Fox eine Amateur-Porno-Seite hosten zu lassen. Was dann nicht passiert ist. Auf Nachfrage der Regisseurin, die vorher schon gesagt hat, Leute, das könnt ihr nicht machen, das ist absoluter Quatsch. Auf die Nachfrage kam dann sogar die Antwort, sogar eine grammatisch falsche Antwort, also ich zitiere jetzt einfach mal Karen Kusama. The response said, Jennifer sexy, she steal your boyfriend. As if a caveman had written it. So, that's what we were dealing with. Ja, das...
ich glaube, Megan Fox, sie hat, glaube ich, auch mal in einem Interview auch mal erzählt, was sie halt dass sie sich auch schon vor MeToo sehr darüber beschwert hat, wie mit ihr umgegangen wird in Hollywood und dass damals noch keiner so wirklich drauf gehört hat. Sie hat das schon vorher mal angedeutet, sie ist auch mit Michael Bay ja nach dem zweiten Transformers sehr in Konflikt geraten, kann man sagen. Da hatte das halt auch was damit zu tun, wie er sie darstellt in den Filmen.
Naja, gut, da muss man ja einfach nur den ersten Film angucken.
Den zweiten halt.
Ja, da ist also, ich meine, sie steht da von der voyeuristischen Kameraführung her, steht sie auf einer Ebene mit den Autos, was dann wieder eine Objektivierung auf jeden Fall ist. Ja. Ne?
Also. Aber das ist schon krass, ja, gerade, Jennifer's Body ist halt auch so ein sehr interessanter Film. Der ist jetzt auch nicht Also ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber als ich den das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn auch nicht so besonders gut.
Ja.
Weil der ist auch nicht so, also der ist ein bisschen konfus, der weiß nicht so richtig, was er will, zumindest das Gefühl gehabt.
Mhm.
Aber der wird jetzt auch in der eher zeitgenössischen Kritik oder in der jetzigen Kritik durchaus auch positiver bewertet, weil das schon dieses Slut-Shaming, wie man das nennt, und wie man so halt dann auf attraktive Frauen schaut oder so, oder wenn Frauen irgendwie ihre Sexualität nachgehen, dass sie sofort die Schlampen sind, dass das dann in dem Film eigentlich sehr gut aufgearbeitet wird. Also dass da auch sehr interessante Dinger hinterfragt werden, sag ich mal.
Ja, genau. Und sie hat es ja gesagt, ne? Also Karen Kusama, also die Zielgruppe, für die der Film damals vermarktet wurde, war einfach die komplett falsche.
Ja, das war auch die Drehbuchautorin Diablo Codoli oder so, wie die heißt. Die hat ja auch vorher Juno geschrieben und dann ist danach Jennifer's Body. Deswegen, also der Film ist eigentlich deutlich mehr als das. Und dass dann das Marketing sich so darauf fokussiert hat, ist jetzt überrascht nicht, aber ist halt echt traurig.
Ja.
Weil das dann total die anderen Facetten des Films untergraben hat.
Ja. Gut, das waren meine Beispiele. Vielleicht mal kurz zusammenfassen, so ein Fazit. Also ich würde mal als erstes festhalten, eine gute Kampagne zahlt sich aus, nicht immer direkt, aber unter Umständen hat sie auch Einfluss auf die Branche, wie bei Cloverfield zum Beispiel. Das zweite ist, Hollywood ist einfach zutiefst frauenfeindlich. Das zeigt sich auch und besonders im Marketing, und da haben wir noch gar nicht über Rassismus, Transfeindlichkeit und Co. gesprochen, die da oftmals und für viele Menschen noch obendrauf kommen zusätzlich. Und mein abschließendes Fazit, any Promo ist auf gar keinen Fall immer gut Promo.
Das stimmt, ja. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, was zunächst vielleicht so erscheint, weil jeder über deinen Film redet, aber wenn halt es hauptsächlich darum ist, dass auch das Marketing irreführend war, dann kann das, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt bei dem speziellen Film, um den es dann geht, negative kommerzielle Auswirkungen gehabt haben, weil es dann schon sein kann, dass er trotzdem erfolgreich ist. Mhm. Aber ich glaube, dann für die Nachfolger oder so oder für die nächste Kampagne, die ähnlich ist, kann das dann schon große negative Auswirkungen haben, wenn das nicht funktioniert. Deswegen ist das auch, glaube ich, zu einfach gedacht, wenn man einfach Hauptsache irgendeine Kontroverse oder Hauptsache bekannt werden.
Genau.
Das muss nicht immer funktionieren.
Ja, 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 ja. Ja. Außerdem auch finde ich solche Beispiele, gerade wie bei X-Men Apocalypse, ne, das zeigt einfach, wie wenig sensibilisiert man in dieser Branche offenbar ist, wenn es um solche Themen geht. Ne? Ich glaube, da wandelt sich auch viel. Viel dadurch, dass jetzt andere Menschen mit an die Macht kommen und dann in den Drücker kommen so ein bisschen. Aber es ist noch lange nicht da, wo es sein könnte, ne? Weil du musst ja mit einer Werbekampagne nicht unbedingt jemanden retraumatisieren oder so. Das muss halt einfach nicht sein. Genauso wie, also bei dieser X-Men-Sache hatte dann auch Rose McGowan, die ist auch eine Schauspielerin, die hatte dann auch ein bisschen was dazu gesagt, hat dann allerdings auch mit so einem Zungenschlag gleich noch White Feminism groß gemacht, würde ich sagen, deswegen habe ich es nicht direkt zitiert, aber sie hat am Anfang auch was dieses so ein bisschen ausgelöst, ne? So, indem sie das nochmal publik gemacht hat mit diesem Poster und hat dann auch gesagt, dass es Fox ja nicht mal hinkriegt, genug weibliche Regisseurinnen irgendwie an den Start zu bringen, aber Hauptsache man wirkt eine Frau auf einem Filmplakat. So. Ja. Gut. Das war's. Reicht auch.
Reicht jetzt auch mal wieder.
Filmmarketing.
Filmmarketing, so, ja.
In Hollywood, muss man sagen. In Klammern.
Wir hatten ja schon mal noch zwei andere Folgen gehabt, die so ein bisschen Marketing auch angesprochen haben, unsere Produktplatzierungen.
Ja.
Folgen, da haben wir auch zwei gehabt, wo es einmal sozusagen Hollywood in der Werbung geht und einmal umgedreht und uns damit beschäftigt. Deswegen, das könnt ihr euch, wenn ihr da auch jetzt Bock hat auf weitere Marketingaktionen, dann findet ihr da noch genügend Stoff. Oder ihr schaltet in einer Woche wieder ein. Dann gibt es auch nochmal eine Geschichte.
Und zwar die von Martin.
Ah,
ich bin sehr gespannt. Gut, dann war es das, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Dann teilt uns, liked uns, abonniert uns, empfehlt uns euren FreundInnen weiter. Macht tolle Plakate.
Wo
tolle
wir Plakate. Zu sehen sind oder das Filmmagazin.
Ja, macht und macht tolle Plakate, teilt sie, Memes und so weiter. Gehen also, viel Spaß.
Ciao. Und
tschüss.
Eine Einfachtonproduktion 2021.